Heute ist Mittwoch, der 7. Januar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wir schauen zuerst auf die Entwicklungen nach dem US-Angriff in Venezuela. Dann geht's nach Brandenburg, wo gestern die Regierungskoalition zerbrochen ist. Und dann schauen wir noch in den Iran, wo es weiterhin Proteste gibt. Und wir brauchen sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Wir starten in Venezuela. Der Angriff der USA auf Venezuela und die Entführung des Präsidenten Maduro, das ist jetzt ja schon ein paar Tage her. 4, um genau zu sein. Seitdem ist aber einiges passiert. Am Montag wurde die Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie legte ihren Amtseid vor der venezolanischen Nationalversammlung ab und direkt nach ihrer Vereidigung hat sie den Ausnahmezustand für das Land ausgerufen. Sie hat der Polizei befohlen, nach Personen zu suchen, die den US-Angriff unterstützt haben. Ja, und in der Nähe des Präsidentenpalastes kam es in der Nacht bereits zu Schusswechseln. Auch 14 JournalistInnen wurden für kurze Zeit festgenommen. Ja, auch wenn sich Maduro gerade in den USA und in Haft befindet, hat die jetzige Regierung deutlich gemacht, dass er weiterhin ihr legitimer Präsident bleibe. Die Verfassung in Venezuela, die sieht allerdings vor, dass die Vizepräsidentin die Regierungsgeschäfte übernimmt, falls der Präsident dauerhaft ausfällt. Innerhalb von 30 Tagen müsste sie dann auch Neuwahlen organisieren. Ja, und ob die aktuelle Situation als ein solcher Ausfall gilt, ist nicht so wirklich eindeutig. Von den Neuwahlen hält auch US-Präsident Trump nicht so viel. Der hat nämlich erklärt, dass Neuwahlen nach 30 Tagen zu früh seien und er zuerst das Land in Ordnung bringen wolle. Dazu setzt er vor allem auf die Hilfe von, ja, ihr dürft dreimal raten, US-Ölfirmen. Ja, die sollen jetzt nämlich Milliarden in die zerstörte Infrastruktur investieren, um das Land wieder funktionsfähig zu machen. Allerdings ist ein bisschen fraglich, ob die Firmen in den USA wirklich investieren, weil zusätzliches Öl aus Venezuela aktuell nicht benötigt wird. Ja, und auch bei Maduro selbst gibt es Neuigkeiten. Der hat am Montag nämlich seinen ersten Termin vor Gericht in New York und dafür wurde er mit einem Hubschrauber und einem gepanzerten Fahrzeug zum Gerichtsgebäude in Manhattan gebracht. Tja, und vor dem Richter Alvin Hellerstein plädierte Maduro dann auf nicht schuldig. Der trug dabei eine blaue Gefängnisuniform und erklärte, er sei vom US-Militär entführt worden. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem Drogenterrorismus vor. Er soll jahrelang Kokainschmuggel in die USA unterstützt haben. Und sein nächster Gerichtstermin, der ist erst im März. Dabei muss nämlich auch noch geklärt werden, ob Maduro überhaupt angeklagt werden darf. Nach dem Völkerrecht genießen amtierende Staatspräsidenten nämlich eigentlich eine Immunität, die eine Anklage verhindert. Ja, und auch der UN-Sicherheitsrat, der hat sich in der Dringlichkeitssitzung zusammengesetzt. Ja, und das Organ zählt ja eigentlich zu den Zentralen der Vereinten Nationen und hat auch die Aufgabe, internationalen Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Es kann Staaten mit wirtschaftlichen oder diplomatischen Maßnahmen belegen, rechtlich verbindliche Beschlüsse fassen und in Ausnahmefällen den Einsatz militärischer Gewalt legitimieren, meist im Rahmen von UN-Missionen. Ja, und zu den 5-ständigen Mitgliedern gehören Russland, China, die USA, Frankreich und Großbritannien. Diese Länder verfügen über ein Vetorecht, mit dem sie jede Resolution blockieren können. Dadurch ist die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrats in vielen Konflikten auch eingeschränkt. Und das zeigt sich jetzt auch bei dieser Sitzung. Dort gab es nämlich heftige Kritik an den USA. Russland und China verurteilten den Einsatz als völkerrechtswidrig und sie forderten, dass Maduro sofort freigelassen wird. Die USA, die sieht das, dreimal dürft ihr raten, ein bisschen anders. Der amerikanische ständige UN-Vertreter Michael Walz, der hat das gesagt.
Die USA haben an diesem Wochenende einen chirurgisch genau bemessenen Angriff durchgeführt gegen den Drogenterroristen Nicolas Maduros und seine Frau Cecilia Flores. Nicolas Maduro ist verantwortlich für Angriffe auf die Menschen in den USA, für die Destabilisierung der westlichen Hemisphäre und für die Unterdrückung der Bevölkerung. Außenminister Rubio hat ja gesagt, wir führen keinen Krieg in Venezuela und sein Volk, wir besetzen kein Land. Das war eine Operation, die der strafrechtlichen Ahndung diente. Es geht darum, dass es ja auch schon Urteile gegeben hat und Haftbefehle. Die USA haben einen Drogenschmuggler verhaftet, der jetzt in den USA vor Gericht gestellt wird für die Verbrechen, die er seit 15 Jahren gegen unser Volk begangen hat.
Wir werden weiter darüber sprechen, vor allem auch über Trumps Pläne, an weiteren weitere Länder zu gehen, wie zum Beispiel Grönland. Das wird Thema am Freitag in der Folge. Wir schauen mal zu uns, und zwar nach Brandenburg. Dort ist es nämlich gestern zum Bruch der Landesregierung gekommen. Seit Dezember 2024 gab es da ja eine Regierung aus SPD und BSW. Ja, und in die Pressekonferenz von Ministerpräsident Woidke und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten vom BSW, Robert Krumbach, da hören wir mal rein.
Die Aufgaben, die für unser Land und die Menschen in Brandenburg zu bewältigen sind, erfordern aber ein klares Bekenntnis zur Koalition und zur Regierungsarbeit von einer Regierungsfraktion. Ein Bekenntnis, zu dem die Fraktion des BSW nicht mehr bereit war. Robert Krumbach hat gestern seinen Austritt aus der Partei BSW und aus der BSW-Fraktion des Brandenburger Landtags bekannt gegeben. Dieser Schritt verändert das Verhältnis innerhalb der Koalition deutlich, weil Robert Krumbach eine der Säulen dieser Zusammenarbeit war. Mit dem heutigen Austritt zweier weiterer Abgeordneter aus der BSW-Fraktion setzt sich der Zerfall dieser Landtagsfraktion weiter fort. Und durch diesen Zerfall der Fraktion ist die Basis für die Zusammenarbeit in einer Koalition, die Basis für die Arbeit auf der Basis einer demokratischen Mehrheit nicht mehr gegeben.
Ja, Dietmar Woidke hat das aus der Koalition mit dem BSW verkündet, hat auch erklärt, dass er keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit sehe. Der Hauptgrund, das ist ein tiefer Riss innerhalb der Brandenburger BSW-Fraktion. Dazu gehört auch der Austritt von Robert Krumbach am Montag. Krumbach, der ist nämlich aus der Landtagsfraktion in Brandenburg sowie auch aus der Partei BSW ausgetreten. Und er hat gesagt, ich habe mich mit der Partei einfach entfremdet. Teile der eigenen Fraktion warf er vor, gar nicht wirklich regieren zu wollen, sondern aus der Regierung heraus gegen die eigene Führung zu arbeiten. Ein konkreter Streitpunkt waren die neuen Medienstaatsverträge. Krumbach wollte den Vertrag einhalten. Seine Fraktion hingegen wollte lieber den Anweisungen der Bundespartei folgen und hat das Vorhaben blockiert. Nachdem Krumbach dann zurückgetreten war, haben am Dienstag zwei weitere wichtige Abgeordnete, das ist einmal Jolene Gruhn und André von Ossowski, die BSW-Fraktion auch verlassen. Und damit hat die Regierung ihre Mehrheit im Landtag verloren. Krumbach wurde dann gestern einstimmig als parteiloses Mitglied in die SPD-Fraktion aufgenommen. Ja, und die SPD, die möchte Neuwahlen aus Gründen unbedingt verhindern. Ich denke nur an die Umfragewerte der AfD und sagen jetzt, okay, wir schauen mal, wie es mit einer Koalition mit der CDU aussieht. Und zusammen mit Krumbach in der SPD-Fraktion hätte ein solches Bündnis aus SPD und CDU auch genau eine knappe Mehrheit von genau dieser einen Stimme. Woidke gehofft, dass Brandenburg so wieder eine stabile Regierung bekommt. Das wird ganz schön wackelig, aber auch ganz schön spannend. Zu guter Letzt schauen wir noch in den Iran. Dort hat sich die Lage nämlich wirklich zugespitzt in den letzten Tagen. Auslöser sind Proteste wegen steigender Preise und auch die angespannte wirtschaftliche Situation. Inzwischen haben sich die Demonstrationen zu landesweiten politischen Protesten ausgeweitet. Laut Angaben von Aktivisten sollen die Proteste in mindestens 88 Städten stattfinden. Menschenrechtsgruppen berichten von mindestens 29 bis 35 Todesopfern und unter den Getöteten soll es auch Minderjährige geben. Zudem wurden mehr als 1200 Menschen festgenommen. Bewohner mehrerer Städte sprechen auch von einer starken Präsenz von Sicherheitskräften und einem faktischen Ausnahmezustand. Ja, und in den sozialen Medien, da sieht man auch wirklich ganz schön viele Videos, wo man das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte sehen soll. Berichte zufolge setzten die Revolutionsgarden teilweise scharfe Munition gegen Demonstrierende ein. Besonders betroffen sind ländliche Regionen sowie der Westen des Landes. Und trotz dieser ganzen Repression gibt es weiterhin Demonstrierende, die offen Kritik an der politischen Führung äußern und die fordern auch immer noch eine tiefgreifende politische Veränderung. Also wirklich mutige Menschen. Irans oberster religiöser Führer, der bezeichnete die wirtschaftlichen Sorgen der Bevölkerung als nachvollziehbar. Gleichzeitig hat er aber auch ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen der Unruhen angekündigt. Ja, international gibt es auch Reaktionen. Donald Trump zum Beispiel, der äußerte sich in sozialen Netzwerken und warnte die iranische Führung vor weiterer Gewalt gegen Demonstrierende. Ach, wir brauchen sie einfach, diese Good News. Und zwar zeigen neue Untersuchungen, dass ein Tempolimit von 30 km/h in Städten spürbare Vorteile bringen kann. Das kann ich auch nur mit einer eigenen Meinung unterstreichen, weil immer wenn Autos langsamer fahren, sind sie einfach auch leiser und es gibt weniger Verkehrsunfälle. Und genau das sagen diese Untersuchungen jetzt auch. In mehreren Städten ist nach der Einführung von Tempo 30 nämlich die Zahl der Verkehrsunfälle zurückgegangen und auch die Zahl der Verletzten und der Todesopfer. Besonders für FußgängerInnen wurde der Straßenverkehr dadurch deutlich sicherer. Gleichzeitig scheint sich dafür aber im Alltag für Autofahrer eigentlich nichts zu ändern. Auswertungen von Fahr- und Bewegungsdaten zeigen nämlich, dass sich die Fahrzeiten nur wirklich ganz minimal verlängern. Es geht eher so um wenige Sekunden und selbst auf längeren Strecken innerhalb der Stadt ist das einfach nicht viel. Fachleute sehen Tempo 30 deshalb als eine Maßnahme, die Sicherheit und Lebensqualität in Städten verbessern kann, ohne den Verkehr spürbar auszubremsen. Das Ergebnis, das bestätigen auch frühere Studien, die niedrigere Geschwindigkeiten als sinnvollen Schritt für sichere und lebenswerte Städte bewerten. Und ich finde, das ist eigentlich eine Maßnahme, die ist so einfach umzusetzen. Sie rettet Leben, sie ist leiser, sie ist wahrscheinlich auch noch gut für die Umwelt. Warum machen wir es nicht? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier dann am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.